Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört eine besondere Folge von Kohleknast und Kaviar, dem True Crime Podcast von 4.0 aus Düsseldorf. Die Folge ist insofern etwas Besonderes, als dass wir heute nicht über einen Mord und auch nicht über einen großen Betrugsfall sprechen, sondern über eine große Katastrophe, die anschließend auch noch ausführlich vor Gericht behandelt worden ist. Was genau im Jahr 1996 passiert ist, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Am 11. April 1996 meldet ein Taxifahrer um 15.31 Uhr Rauch in der Decke über einem Blumenladen am Düsseldorfer Flughafen. Noch bevor die Feuerwehr die Stelle finden kann, fängt eine illegal verbaute Zwischendecke Feuer. Der Brand breitet sich rasend schnell aus. Das so ausgelöste Inferno kostet 17 Menschen das Leben und gilt als das größte Flughafenunglück in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Hans, die Nachricht, die wir hier jetzt im Podcast hatten, ist natürlich eine Zusammenfassung dessen, was man am Tag des Unglücks noch gar nicht gewusst hat. Wie hast du damals davon erfahren? Weil aus dem Autoradio wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein.
Nein, das war wirklich sehr ungewöhnlich. Ich saß damals, das werde ich nie vergessen, am Schreibtisch in der Redaktion der Rheinischen Post in Herd. Und unser Fenster, unser Redaktionsfenster ging zur Autobahn, zur A52, die von Düsseldorf zum Kasterkreuz beziehungsweise in die Gegenrichtung führt. Und das war ja schon relativ vorgerückt am Nachmittag. Es war deutlich nach 3, 4 oder sowas. Und im Prinzip der Tag war nicht sonderlich aufregend gewesen. Und dann sah ich einen großen Konvoi von Feuerwehrwagen mit Signal, also Martinshorn, wie man das so nennt, und Blaulicht, Richtung Düsseldorf fahren. Und ich war damals ja schon mehrere Jahre Polizeireporter und mir wurde da klar, da muss irgendwas ganz Ungewöhnliches passiert sein, weil normalerweise fahren Züge der Feuerwehr aus Düsseldorf ins Umland zur Hilfe. Aber dass die Düsseldorfer Feuerwehr offenbar aus dem Umland Hilfe bekommt, das war extrem ungewöhnlich und da musste was passiert sein. Was ich da schon gehört hatte, was mich aber nicht weiter interessierte, war eine Meldung, die reingekommen war, dass es am Flughafen einen kleinen Brand in einem Blumenladen gab.
Okay, ich nehme an, dass das der Ausgangspunkt des großen Brands war. Aber wie hast du dann reagiert? Also als du dann gesehen hast, okay, da kommt dieser Rettungszug aus dem Umland. Das heißt, hier muss ein Riesenfeuerwehreinsatz sein. Ja. Was hast du dann gemacht?
Also ich habe zuerst gar nicht an diesen kleinen Brand, den sogenannten kleinen Brand im Blumenladen gedacht, sondern ich habe meinen Informanten bei der Polizei angerufen und habe gesagt, ich habe das gerade hier gesehen, was ist los? Und der flüsterte nur ins Telefon. Der war nicht allein und sagte, an deiner Stelle würde ich mal zum Flughafen kommen. Wir holen hier gerade die ersten Leichen raus.
Um Gottes Willen. Okay, das heißt, du bist dann da hingefahren. Ist man da überhaupt noch durchgekommen? Also das stelle ich mir ja auch wieder vor, wenn da die Rettungskräfte alle schon sind, kommst du da ja eigentlich nicht mehr ran.
Das ist auch richtig so. Und weil ich mir das da auch schon gedacht habe, bin ich damals nicht zum Flughafen gefahren, sondern ich bin seitlich von der B8, die dann Richtung Duisburg geht, bin ich nach Lohhausen gefahren, habe da mein Auto abgestellt. Und da gibt es, das werden die meisten Leute nicht bemerkt haben, die gibt es auch heute noch, von Lohhausen aus gibt es eine Fußgängerbrücke Richtung Flughafen. Ich habe meinen Wagen also da abgestellt und bin die letzten, ich sag mal 800 Meter oder so, keine Ahnung, über diese Fußgängerbrücke zum Flughafen gefahren. Und als Fußgänger bin ich überall durchgekommen. Es war alles schon rigoros abgesperrt von der Polizei, da kam keiner mehr rein. Und es fuhren halt nur irre viele Rettungswagen, Feuerwehrwagen, Polizeiwagen. Das war ein unglaublich großer Einsatz.
Ja, wie nah warst du dann da dran oder wie nah bist du rangekommen?
Ja, sehr nah. Also die hatten auch für die Medien noch nichts weiter abgesperrt, sondern ich habe von diesen schwarzen Leichensäcken vielleicht 20 Meter entfernt gestanden. Also da lagen schon, als ich kam, lagen da schon 3, 4. Und während ich da mit Polizisten und mit Feuerwehrleuten gesprochen habe, sah ich, wie sie noch weitere dieser schwarzen Säcke raustrugen.
Hast du von dem Brand selber was gesehen? Also waren da Rauchwolken?
Ja, oder der ganze Flughafen. Es stand eine riesige Rauchwolke da über dem Flughafen. Also kleines Feuer im Blumenladen, das war das garantiert nicht. Wie wir nachher erfahren haben, war es der Auslöser. Aber da war eine riesige schwarze Wolke. Und man sah auch, dass aus verschiedenen Fenstern oder Türen quoll dieser schwarze Qualm quoll raus. Man sah das also ganz klar. Flammen hat man allerdings nicht gesehen.
Das wäre meine nächste Frage nämlich genau gewesen. Nach dem, was ich weiß über den Fall, ist es tatsächlich so, dass es nicht wirklich ein Feuer war, sondern ein Brand, der eben vor allen Dingen sich in diesen Qualmwolken eben
ausdrückte. Richtig, ja. Es hat ja begonnen mit Schweißarbeiten, kurz nach 3 nachmittags, außerhalb des Flughafens, auf einer dieser Zufahrtsrampen, die es ja heute auch noch gibt. Man fährt also zum Beispiel in die Parkhäuser, so eine Rampe hoch, und die gab es damals auch. Und da haben Bauarbeiter eine Naht, die es da gibt. Da gibt es immer so Dehnungsfugen in diesen Rampen. Da war was kaputt und das wollten die reparieren, haben geschweißt. Was diese Männer nicht wussten, dass sie oberhalb des unteren Bereichs des Terminals waren. Unter denen waren Räume. Das war denen aber überhaupt nicht klar. Die in deren Bewusstsein arbeiteten die außerhalb des Flughafens an einer kaputten Dehnungsfuge, einer Rampe mit Schweißarbeiten.
Okay, das heißt also, die Funken, die von diesen Schweißarbeiten ausgetreten sind, haben sich in irgendeiner Form in diesen Raum darunter dann ausgebreitet.
Ja, es waren keine Funken, sondern das Material hat angefangen zu glühen, auch das Bitumen hat angefangen zu brennen ein bisschen und ist nach unten getropft. Das haben die aber gar nicht gemerkt. Und ist nach unten getropft und ist in die Zwischendecke der unteren Räume reingetropft. Und da ist erstmal gar nicht viel passiert, sondern in diesem Blumenladen, das stimmt, da ist plötzlich Rauch ausgetreten. Dann haben die natürlich die Feuerwehr angerufen und haben gesagt, hier stimmt irgendwas nicht, hier kommt Rauch raus. Dann ist die Feuerwehr auch angerückt, hat sich das angeguckt und dann haben die aber immer noch nicht begriffen, was da wirklich passiert. Und das hat sich innerhalb der nächsten Minuten dann allerdings dramatisch verändert.
Kannst du das beschreiben? Weil ich habe jetzt eine Vorstellung davon, genau, da ist dieser heiße Bitumen in der Zwischendecke mehr oder minder unbemerkt oder zumindest in seiner Dimension noch nicht richtig eingeschätzt. Was passiert dann oder was ist in dieser Zwischendecke dann los?
In dieser Zwischendecke war, was man nicht wusste, eine Unmenge an Material verbaut worden im Laufe der Jahre, das da nicht hingehörte. Man muss immer das Datum vor Augen haben. Wir reden über das Jahr 1996. Die ganze digitale Datenverarbeitung begann damals erst. Das heißt, alle möglichen Geschäfte haben Computer installiert, haben Drucker installiert, haben alles Mögliche installiert und wieder erneuert. Und immer wieder wurden dann Kabel in der Zwischendecke reingezogen. Isoliert mit PVC. Kein Mensch hat sich darüber Gedanken gemacht, dass da noch altes Material lag. Keiner wusste, wie viele Dinge da parallel lagen. Und vor allen Dingen keiner hat geahnt, wie viel Staub sich da im Laufe der Jahre angesammelt hat. Das heißt, das Ganze war ab einem bestimmten Punkt hochbrennbar.
Ja, okay, ich habe gerade verstanden, das ist so eine Mischung aus Material, das sich da irgendwie sehr ungünstig zusammenfügt und dann aus diesem, ausgelöst durch diesen heißen Bitumen, dann eben Feuer fängt oder anfängt zu brennen.
Es fängt an zu brennen oder glühen. Und dann steigert sich natürlich die Temperatur und dann ist etwas passiert. Das nennen Feuerwehrleute ein Flashover. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde bricht das Feuer mit einer unglaublichen Wucht aus. Und das ist da passiert, und zwar oben in der Zwischendecke, in dem Terminal. Auf einmal ist die Zwischendecke regelrecht explodiert, implodiert, je nachdem, wie du es nennen willst. Überall war Rauch, die fiel runter, und da waren ja Tausende von Menschen. Das heißt, diese ganzen Leute, völlig ahnungslos, standen plötzlich in einer schwarzen Rauchwolke. Wobei es ist im Grunde Gift. Das war ja das, was bei dem Verbrennen dieser Chemikalien da entstanden ist.
Ja, und dann eben massiv, also wie eine Explosion quasi. Ne?
Sofort ausgebreitet im ganzen Gebäude. Und das wirklich Schlimme daran war, du konntest in dieser schwarzen Wolke die Hand nicht vor Augen sehen. Du hast wirklich nichts mehr gesehen. Die Leute waren buchstäblich blind.
Kannst du einmal vielleicht was zum Flughafen sagen? Weil nach meiner Erinnerung, ich bin damals erst 18 gewesen, ich habe diesen Flughafen nicht mehr vor Augen. Aber er ist ja dadurch, dass er jetzt bei diesem Brand so schwer beschädigt worden ist, dann komplett umgebaut worden. Das heißt, mit dem heutigen Flughafen, den die Leute kennen, nicht mehr vergleichbar. Wie sah der damals aus? Wie war der strukturiert?
Wenn du dich noch erinnerst, das alte Terminal, wenn du vor dem Flughafen gestanden hast, war ja schräg links war das alte Terminal, diese weißen Bauten. Mhm. Es gab ein neues Terminal A und B. Das war schon moderner. Aber es war mit dem heutigen überhaupt nicht vergleichbar, weil ein größer Teil ist ja entweder zerstört worden damals oder ist neu gebaut worden. Terminal C zum Beispiel ist komplett erneuert worden. Und die Optik ist eine völlig andere. Das war ein Flughafen, der, sagen wir mal, im Lauf der Zeit mit dem Boom der Luftreisen immer mehr ausgebaut worden ist. Düsseldorf war also vor dem Brand schon einer der größten Flughäfen Deutschlands. Also nach Frankfurt und München kam Düsseldorf auf Platz 3 mit vielen Millionen Passagieren pro Jahr. Und die Zahl wuchs pro Jahr immer weiter. Und damit hat man auch den Flughafen immer weiter ausgebaut, wo sich hier der Kreis auch wieder schließt. Es kamen immer neue Sachen dazu. Und man muss sagen, über den Brandschutz haben sich die Leute offenbar nicht ausreichend Gedanken gemacht. Und man kann auch sagen, im Grunde entsprachen die Bauten den damaligen Regeln des Brandschutzes, die allerdings, wie man dann auch festgestellt hat, nicht immer hundertprozentig eingehalten worden sind. Da ist auch im Laufe der Zeit von unterschiedlichsten Leuten auch geschlampt worden, nach dem Motto, ja, wird schon irgendwie gut gehen, passiert schon nichts. Man muss auch, so ging es mir damals, in meiner Vorstellung, ich hatte viele Flughäfen gesehen, Flughäfen waren und sind für mich keine Gebäude, die Feuer fangen.
Ne, ja, die bestehen aus Stahl und Beton.
Richtig,
ne, also genau. Nichts, was
brennt. Habe ich auch immer gedacht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass natürlich in den Zwischendecken, in den Böden natürlich unglaublich viel Versorgungsleitungen sind. Also Strom, Daten,
Kunststoff,
alles
Staub, wie du gesagt hast.
So. Ja. Und genau das ist diesem Flughafen zum Verhängnis geworden damals.
Okay, wir haben jetzt die Situation, wie du sie beschrieben hast. Also es gibt diesen Flashover, habe ich gelernt. Das heißt also, auf einmal steht der Flughafen eben in diesem schwarzen Rauch. Das heißt, in der Sekunde wird klar, das hier ist eine ganz, ganz andere Katastrophe.
Ja.
Was passiert dann bei der Feuerwehr, die bisher ja noch eher so in der Situation war, hier brennt ein kleiner Blumenladen?
Also, da gibt es bestimmte Pläne. Ne, der Flughafen hat eine eigene Feuerwehr, klar, die natürlich in erster Linie darauf ausgerichtet ist, brennende Flugzeuge, Notlandungen oder so zu versorgen, aber die natürlich auch Gebäudebrände löschen kann. Da läuft ein bestimmter Plan ab. Nach der ersten Brandmeldung, die kam so um 3:30, ein Taxifahrer hatte das übrigens gesehen, ist die Flughafenfeuerwehr erst ausgerückt und ist auch wenige Minuten nach der Meldung da gewesen. Die haben dann auch den Rauch gesehen, aber konnten da noch gar nicht das wahre Ausmaß, was sich dann hier, Stichwort Flashover, das konnten die noch gar nicht sehen. Und damals hat man dann allerdings festgestellt, dass man versäumt hatte, eine Brandwache aufzustellen. Normalerweise ist das so in solchen Umgebung, im Flughafen zum Beispiel, wenn heute da irgendwie jemand mit einem Schweißgerät arbeiten würde, würde immer einer daneben stehen, eine sogenannte Brandwache. Wahrscheinlich hat er sogar ein Feuerlöscher in der Hand, ne? Um halt genau sowas zu verhindern. War aber nicht. Weil man, für die Leute war das nicht der Flughafen, sondern das war außen. Das waren fast wie Straßenarbeiten, haben die das eingeschätzt. Also, es kam die Flughafenfeuerwehr, dann wurde Verstärkung von der Berufsfeuerwehr angefordert, ungefähr 20 Minuten später, was im Grunde viel zu spät war. Man muss immer überlegen, die erste Meldung, 15.31 Uhr, die Berufsfeuerwehr Düsseldorf ist erst um 3:45 alarmiert worden. War natürlich innerhalb weniger Minuten da, aber trotzdem, das 20 Minuten sind bei sowas unglaublich viel Zeit. Und als die ankamen, war im Grunde schon, ja, wenn es ein Feuer gewesen wäre, hätten sie gesagt, das Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Hier war das Gebäude in voller Ausdehnung mit schwarzem Rauch voll.
Das heißt, dann alarmierst du aber immer weiter. Also das, was du dann in der Redaktion gesehen hast, nämlich diese Einsatzkräfte aus umliegenden Orten, ist dann einfach die nächste Stufe wieder, dass du irgendwann sagst, okay, alle Düsseldorfer Feuerwehr dahin und dann irgendwann aus dem Umland, weil wir brauchen immer mehr Leute, Rettungskräfte oder eben auch Feuerwehrleute, die diesen Rauch da irgendwie wieder
rausholen. Den Feuerwehrleuten, als sie dann so gegen 16 Uhr alle da waren, denen war völlig klar, das ist ein Einsatz, der überfordert uns hier. Wir brauchen mehr Personal und deshalb haben die wirklich dann diese eben erwähnte Kolonne aus Richtung Mönchengladbach, ich glaube, die kamen sogar aus Mönchengladbach, angefordert. Und dann lief halt der Einsatz ab. Dann ist es war klar, das sah man auch, da liefen überall Leute rum. Das haben die Feuerwehrleute auch nachher erzählt. Auf dem Dach, das Terminal damals hatte ein Flachdach, von der Seite konntest du das sehen. Da liefen Leute rum. Man konnte auch sehen, dass innen Leute an den Scheiben standen und gegen die Scheiben klopften. Nur das war Panzerglas. Das war nicht, da konntest du nicht einfach mal ein Hämmerchen gegen und dann raus, sondern du sahst da drin, spielten sich gerade dramatische Szenen ab.
Wie ist die Feuerwehr denn dann vorgegangen? Also jetzt nach meiner naiven Vorstellung ist es ja so, du musst auf der einen Seite diesen Rauch da irgendwie rauskriegen, idealerweise auf der anderen Seite aber vor allem erstmal die Menschen, weil dieser Rauch ist ja wirklich in Sekunden tödlich.
Ja, mir hat mein Feuerwehrmann erzählt, ich glaube, das war sogar in dem Zusammenhang, weil es darum ging, wie komme ich eigentlich ums Leben bei einem Feuer? Der Mensch denkt ja, ich verbrenne. Die wenigsten Brandopfer verbrennen, die meist fast alle ersticken. Und ich habe diesen Satz dann im Ohr von ihm, der sagt, wenn du dieses Zeug, die nennen das Rauchgas, 3 Atemzüge und dann bist du tot. Das heißt, es muss alles unfassbar schnell gehen. Und die sind da rein mit ihren berühmten Atemschutzanzügen. Das sind die, wo die aussehen wie Aliens, ne? Diese Riesendinger mit Helm, mit Sauerstoffgerät. Die hatten nur das Problem, sie konnten nicht sehen. Das heißt, sie sind da rein und haben sich praktisch vorgetastet. Und immer wieder Leute auch, die denen in die Arme gelaufen sind, dann auch rausbegleitet, um möglichst viele zu retten. Und das ist auch, ja, wie man heute weiß, durch viele, viele glückliche Zufälle hat es nicht sehr viel mehr Tote gegeben an diesem Tag.
Ja. Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen damals am Flughafen waren?
Nein, das kann man schlecht sagen. Also ich würde sagen, es waren insgesamt da mit Sicherheit einige Tausend. Aber die waren halt verteilt. Das Gebäude war ja auch damals schon riesig groß, ne? Die waren nicht alle unmittelbar in diesem Terminal, in dieser Ankunftshalle. Da waren sicher ein paar hundert. Aber es verteilt sich auch in den Parkhäusern, in den Läden, in den Restaurants. Besucherterrasse gab es damals noch. Aber mit Sicherheit waren da 2.000, 3.000, 4.000 Leute unterwegs.
Okay. Ich komme nochmal zu dem Rauch. Also ich verstehe genau, jeden Menschen, den du siehst, versuchst du natürlich da rauszubringen. weil das so schnell tödlich ist. Aber umgekehrt, klar, musst du, damit du wieder Sicht gewinnst und damit du eben auch nicht Menschen dieser Erstickungsgefahr aussetzt, die auch diesen Rauch da rauskriegen. Was macht man da bei der Dimension von Rauch, über die wir sprechen?
Tja, also die Feuerwehrleute waren natürlich geschützt, ne? Aber viele andere, die da drin arbeiteten, sich auskannten, haben sich halt immer wieder tauchte das auf feuchte Tücher vor den Mund gehalten. Und natürlich, ich weiß nicht, ob du so eine Situation mal erlebt hast, du gerätst ja in Panik. Hm. Du willst sie in erster Linie selbst retten. Aber es gab trotzdem einige, die haben wirklich gedacht, ich kenne mich hier aus. Die haben gesehen, hier laufen Leute rum, die sich nicht auskennen. In Panik, völlig verwirrt, liefen in die falsche Richtung. Hm. Und da hat es einige stille Helden gegeben. Also ein Beispiel ist, habe ich damals auch in meinem Bericht erwähnt, der damalige Geschäftsführer von Stockheim, Detlef Gaeth, der hatte da sein Büro und ich weiß nicht, wie viele Menschen der also in Sicherheit gebracht hat, zum Teil auch aufs Dach geführt hat, weil er kannte sich aus. Selbst ohne viel zu sehen, hat er das hingekriegt, die richtigen Wege zu finden und hat immer wieder Leute rausgebracht. Ne?
Kann man diesen Qualm denn irgendwie abpumpen? Also, oder ist das jetzt auch eine sehr naive Vorstellung von mir,
dass
man
das irgendwie entlüftet? Quasi? Die Feuerwehr sorgt natürlich, also ganz simpel, erstmal für Durchzug und dann gibt es natürlich Entlüfter. Die schaffen auch eine Menge, aber bei diesen Mengen, und vor allen Dingen, der wurde ja immer wieder neu genährt. Das Feuer war ja, es glomm, das war ja immer noch. Das haben die also natürlich gelöscht auch, aber der Rauch war noch eine Weile da unterwegs. Es ging in erster Linie, das ist immer so, sagt die Feuerwehr zuerst, Leute retten, retten, retten. Was zu retten ist, haben die rausgeholt. Und sie haben eine Menge rausgeholt. Und dann draußen standen die Krankenwagen, weil viele hatten natürlich das Zeug eingeatmet und waren, also wie es so schön heißt, schwer verletzt durch Rauchgasvergiftung. Haben es aber überlebt. Hm. Und zum Teil ja unter dramatischen Umständen.
Umgekehrt, wir haben auch gehört, es sind 16 Menschen gestorben an dem Tag. Ist das, wieder meine naive Vorstellung, ist das dann im Umfeld des Blumenladens passiert? Also dass Menschen, die sich in der Nähe der ursprünglichen Quelle aufgehalten haben, davon betroffen
nicht
waren?
Oder ist das
quer über den Flughafen
verteilt? Es gab verschiedene Orte. Es gab zum Beispiel die First Class Lounge der Air France. Da sind 5 Leute erstickt, weil die da einfach nicht mehr rausgekommen sind. Und die ist nicht direkt an dem Flughafen. Oder der für mich dramatischste Fall war, eine Gruppe von Personen waren zum Flughafen gekommen, wollten Familienmitglieder abholen, waren oben in den Aufzug gestiegen und waren runter zur Ankunftsebene, wo ja der Hauptbrandherd war, sind mit dem Aufzug runtergefahren. Die hatten null Ahnung, weil oben haben die das nicht gesehen. Du gehst vom Parkhaus quer rüber, steigst in den Aufzug, drückst auf A-Ebene, fährst runter. Der Aufzug, 7 Leute waren da, soweit ich weiß, drin und ein kleines Kind, ein kleiner Junge. Runter, die Tür geht auf und vor sich hatten die eine schwarze Wand. Und dann ging die Tür nicht wieder zu, weil die Lichtschranke am Aufzug durch die schwarze Wand blockiert war. Und da sind die alle erstickt. Das war wirklich, und die Feuerwehrleute, die da gefunden haben, die waren wirklich am Ende mit ihrer mentalen Kraft da.
Du hast umgekehrt auch gesagt, es gibt an dem Tag auch erstens die stillen Helden, von denen du gerade schon einen genannt hast, aber eben auch diese kleinen Wunder, die da passiert sind. Kannst du davon nochmal welche erzählen, was da los war?
Also der eben erwähnte Geschäftsführer von Stockheim, Detlef Gaeth, der hat mehrere gerettet. Dann gab es einen Taxifahrer, der das mitgekriegt hat, hat gesehen, dass innen drin Leute an den Scheibenstand nicht rauskamen, auf der unteren Ebene. Der wartete auf Fahrgäste. Dann hat er gemerkt, die haben von innen mit Stühlen gegen die Scheiben, hat alles nichts gebracht. Und der Mann hat das einzig Richtige gemacht. Der hat den Wagenheber aus dem Auto geholt. Und das ist ja ein wuchtiges Teil. Mhm. Und hat von außen die Scheibe angeschlagen und hat durch jede Menge Leute rausgeholt. Also kein Mensch, nachher wusste keiner mehr, wie viele der gerettet hat. Aber garantiert mehrere Menschen, die ihm ihr Leben verdanken. Dann gab es den Fall eines Geschäftsmannes aus Ostdeutschland, aus Dresden war der. Der saß in einer Lounge auf der Toilette und hat auf einmal gemerkt, dass ganz böser Qualm da durch die Tür in die Toilette kam. Und der Mann hat geistesgegenwärtig reagiert, hat die Ritzen mit nassem Toilettenpapier abgestopft und hat seine Sekretärin in Dresden angerufen und hat gesagt, pass mal auf, ich sitze hier im Flughafen, hier brennt's, ich komme nicht raus, hilf mir. Dann hat die Frau von drüben aus, hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, Feuerwehr angerufen, Polizei angerufen. Und die hat es wirklich geschafft, jemand zu erreichen, der sagt, wir holen den da raus. Und der ist gerettet worden.
Wahnsinn.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohleknast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohleknast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall Die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Irre Geschichte war das,
ja. Ich habe in Erinnerung, ich habe mal Doro Pesch, die Sängerin, interviewt und die hat mir erzählt, dass sie an demselben Tag irgendwie morgens aus New York da gelandet ist. dann abgeholt wurde und in dem Fall, also in der Zeit, in der sie da war, schon Rauch gerochen hat und sich irgendwie eher beeilt hat. Also auch, ich weiß nicht, wer das war, der sie abgeholt hat, gesagt, wir sollen uns mal irgendwie beeilen, hier riecht es irgendwie komisch.
Ja, dann war das kurz davor.
Genau, das ist also wirklich Minuten oder ja. So davor gewesen oder genau, nachdem der Brand in dem Blumenladen vielleicht schon ausgebrochen war.
Ja, es gab noch einen Fluggast, der hat es geschafft, von innen so eine Scheibe zu zerschlagen, indem er einen Bürostuhl genommen hat, ne, und hat den mit voller Wucht gegen die Scheibe geknallt. Und dann ist die Scheibe zerbrochen. Und das war damals wirklich das Glück vieler Menschen. Da standen Hunderte auf den Dächern rum, weil die gingen auf so Flachdächer raus. Die waren zwar eigentlich nicht für Besucher gedacht, aber die waren natürlich in dem Augenblick, waren die sicher. Hm. Und so sind unglaublich viele auf die Dächer geflüchtet.
Hat die Feuerwehr die dann mit der Drehleiter?
Ja, mit der Drehleiter darunter.
Okay, ja, verstanden. Ja. Wann ist dieser Einsatz zu Ende gegangen? Wir haben gehört, es war um 3:30 ist das Ganze ausgebrochen. Wie lange hat das gedauert, bis das, also man irgendwie ein Einsatzende, sofern man das sagen kann,
da kann man nicht sagen, weil irgendwann ist man davon ausgegangen im Laufe des Abends, dass keiner mehr drin ist. Dann hat man angefangen, noch Opfer zu suchen, weil man ja nicht wusste, liegen noch irgendwo Leichen rum. Es gab irre Fotos. Man sah, also ich erinnere mich an ein Bild, da siehst du eine riesige Fläche, schwarz, und darauf hunderte von Fußabdrücken, wo die Menschen langgelaufen waren. Ne? Und da saßen sie allerdings alle in eine Richtung laufen und die sind wahrscheinlich alle gerettet worden. Also der Einsatz hat bis in die Nacht gedauert. Der war aber, im Grunde ging der ja jetzt über Tage. Weil es musste dann geguckt werden, wie ist das Feuer ausgebrochen? Gibt es noch Opfer irgendwo? Weil im Grunde wusste ja kein Mensch, wie viele Menschen sind hier überhaupt drin. Also das hat schon sehr lange gedauert.
Wir haben am Anfang mal gehört, wo du warst. Ne? Also du hast das erzählt, dass du an dieser Polizeisperre eben warst, wo aber eben auch schon Leichensäcke zu sehen waren. Wie ist dieser Tag für dich weitergegangen? Also was hast du von da beobachtet? Bist du da geblieben?
Ja, jetzt kommen wir zu redaktionellen Abläufen. Die kann ich aber gerne schildern. Ich hatte Gott sei Dank an dem Tag im Büro sitzen einen sehr erfahrenen Kollegen. Wir beide haben das gewuppt, die ganze Story. Als klar war, was da los war, habe ich gesagt, ich fahre da raus. Und dann hat er, ich möchte den Namen auch mal erwähnen, das war Karl-Heinz Thülmann, der hat das super gemacht. Und dann sagt er, pass auf, ich nehme für einen Andruck alles mit, was ich von der Agentur kriege, also Agentur in dem Fall dpa, AP, Reuters. Das nehmen, dann haben wir im Andruck, haben wir die Nachricht. Und du kommst, wenn du genug Material hast, und dann schmeißen wir alles wieder raus und du schreibst neu. Und genauso haben wir es gemacht. Ich war so, weiß ich nicht, bin irgendwann so um 19 oder 20 Uhr, das ist die genaue Uhrzeit, weiß ich nicht mehr, bin ich also wieder zu Fuß zurück zu meinem Auto, ins Büro gefahren und habe dann geschrieben. Also und dann das übliche Programm, ne? Aufmacher Seite 1, Reportage Seite 3, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall. Aber den Kopf so voller Eindrücke, das war überhaupt kein Problem, weil sowas, das brennt sich ja auch ins Gedächtnis, was du da gesehen und gehört hast und so. Und natürlich inzwischen waren die Agenturen und auch die Polizei, hatte inzwischen also Zahlen geliefert, also wie viele Leute im Einsatz, wie viele Tote bis dahin. An dem Abend stand fest, es waren 16 Tote. Später waren es 17, weil ein Schwerverletzter ein paar Wochen später im Krankenhaus gestorben ist. Und ja, das war ein langer Abend, ne?
Du hast jetzt von deiner Arbeit erzählt, Hans, wie war denn insgesamt das Medieninteresse? Also wie viele Menschen sind da vor Ort gewesen an der Stelle, wo du warst oder im Umfeld des Flughafens?
Das Medieninteresse war natürlich riesig, weil also auch es kamen auch Kamerateams und Reporter aus dem Ausland. Allerdings zum Teil auch erst am nächsten Tag zu einer großen Pressekonferenz, die dann im Präsidium stattgefunden hat. Da ist weltweit berichtet worden, weil das hat natürlich in allen Ländern, die internationale Flughäfen haben, hat das natürlich ein anderes Aussehen erregt, weil jeder hat natürlich sofort gedacht, wenn das da passiert, kann das bei uns auch passieren. Also ich habe selten ein so riesiges Medieninteresse erlebt.
Bist du am nächsten Tag dann auch nochmal zum Flughafen gefahren? Also hast du das Gebäude gesehen? Ja. Weil das ist jetzt wieder sowas, was ich auch nicht mehr vor Augen habe. Wie sah das Gebäude danach aus?
Ja, von außen sahst du nicht so furchtbar viel. Du sahst an einigen Stellen, wo der schwarze Rauch rausgekommen war. Aber das Gebäude war von außen keineswegs zerstört. Innen drin schon. Da kam es aber nicht rein, weil das war wegen völliger Vergiftung, ne, Dioxin und alle möglichen Sachen sind da festgestellt worden. Da kam keiner rein ohne Atemschutz. Ich hab nur Fotos gesehen, die Feuerwehr hat dann Bilder gemacht und gezeigt. Innen drin war Hölle, alles schwarz, alles verkohlt, kaputt, irre. Da hast du dich gefragt, dass hier Menschen lebend rausgekommen sind. Ne? Da, also ich weiß noch, da haben wir alle schaudernd vorgestanden vor dieser Optik.
Jetzt ist das eine schwierige Frage, 27 Jahre nach dem Fall. Kannst du dich noch an die Pressekonferenz erinnern, was da dann wirklich besprochen worden ist?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Da gab es erste Ergebnisse. Da ist zum Beispiel, war natürlich ein großes Thema, wie konnte das passieren? Da gab es erste Erkenntnisse, aber noch ganz vorsichtig. Also nach dem Motto, offenbar in der Zwischendecke möglicherweise brennbares Material. Festgelegt hat sich da noch keiner. Die Sachverständigen, die Techniker waren ja gerade, hatten gerade erst begonnen, damit zu arbeiten. Aber ein Riesenthema war, der Flughafen Düsseldorf war zu.
Wie lange ist der dann zugeblieben? Genau, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ja, also ich erinnere mich auch aus der Zeit dann an irgendwelche Provisorien, wo du plötzlich in irgendwelchen Nebenhallen, die wahrscheinlich mal ein Lager waren oder so, abgefertigt wurdest oder in Zelten.
Du musst dir vorstellen, an dem Tag, während des Brandes und des Einsatzes danach, waren ja, ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge in der Luft, die alle da landen wollten. Die sind dann erstmal, die meisten sind nach Köln umgeleitet worden. Einige waren nach Frankfurt, aber vor allem in Köln. In Köln brach das blanke Chaos aus, weil die waren ja nicht vorbereitet. Die mussten auf einmal 40, 50, 60 Flüge, ich weiß es gar nicht mehr genau, mussten die zusätzlich abfertigen. Nur hatten die Kölner noch nie viele Flüge. Ne? Das war damals noch extremer als heute. Aber trotzdem war da ziemliches Durcheinander, weil die mussten alle dahin zuerst. Einige sind auch nach Maastricht, soweit ich mich erinnere, also in die umliegenden Flughäfen, die verfügbar waren. Und dann hat man versucht, so schnell es geht, den Flugbetrieb wieder aufzunehmen. Und das ist auch innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Tage so peu à peu gelungen. Aber man hatte natürlich keine Abfertigung. Und dann kam das, was du gerade gesagt hast. Man hat relativ schnell Provisorien aufgebaut. Am Anfang waren das Bierzelte. Also einfach ein Zelt aufgebaut, da so Schalter rein, um halt die Abflüge wieder regeln zu können. Das ist natürlich nicht komplett, hat das funktioniert. Aber man hat es wieder halbwegs hingekriegt. Und hat das peu à peu à peu dann wieder aufgebaut. Das war abenteuerlich. Ich war da ein paar Mal, bin auch nachher mal in dem Provisorium abgeflogen. Es hatte auch etwas, ja, Nettes. Nicht so Hightech wie vorher oder heute, sondern halt Holzboden und provisorische Schalter und so.
Hat man den Terminal komplett neu bauen müssen? Das habe ich nämlich nicht mehr in Erinnerung. Also ich weiß, wie er heute aussieht, logischerweise, und dass er neu aussieht. Aber ist das von innen heraus gemacht worden oder ist er wirklich abgerissen?
Ja, A ist komplett grundsaniert. C gab es ja, soweit ich mich erinnere, gab es gar nicht. B war teilweise beschädigt. Der Flughafen sieht heute komplett anders aus, neu aus. Er ist nicht komplett erneuert worden, aber zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil.
Ich habe es am Anfang gesagt und deswegen ist es ja überhaupt auch der Grund, warum wir hier bei uns im Podcast darüber sprechen. Es hat auch eine gerichtliche Dimension des Ganzen gegeben. Ich habe aus dem, was du mir bisher erzählt hast, schon so eine Ahnung, weil man hat ja jetzt hier eine Verkettung unglücklicher Umstände erstmal. Einige, die da tatsächlich mitgewirkt haben, sowohl diese Menschen, die geschweißt haben, als auch Menschen, die da ja irgendwelche Kabel reingezogen haben oder die dafür verantwortlich waren, zu wissen, was in diesen Schächten so alles drin ist.
Ja.
Was ist dann tatsächlich vor Gericht passiert? Also wer hat vor Gericht gestanden und was ist da verhandelt worden?
Also es hat von der Staatsanwaltschaft hat es natürlich Ermittlungen gegeben wegen fahrlässiger Tötung und grobe Fahrlässigkeit. Das ist aber im Prinzip, ist da am Ende, sind da ein paar Verantwortliche, also Manager, Flughafen, die Schweißer draußen, Architekten, ein paar andere Verantwortliche, auch von der Feuerwehr übrigens, auch Leute, die zu spät und falsch reagiert hatten. Die sind am Ende zu 3.000 bis zwischen 3.000 und 20.000 Euro sogenannten Geldbußen verurteilt worden. Das heißt, die sind straffrei geblieben, weil keinem von denen konnte man einen Vorsatz nachweisen, natürlich nicht. Grobe Fahrlässigkeit war schon schwierig. Man kann, laienhaft gesagt, kann man das so resümieren. Im Laufe der Jahre haben da eine Menge Leute nicht wirklich korrekt gearbeitet.
Ja, ich erinnere mich, im Jurastudium ist das immer so, dieses, wenn du Verkettungen hast, ne, wie du dann nachher dem letzten Handelnden oder Täter das eigentlich nachweisen musst, dass das also alles vorher auch irgendwie in seine Tat mit reinspielt.
Du musst den Kausalzusammenhang musst du nachweisen. Und das konntest du bei einem Einzelnen konntest du eigentlich nicht. Du hättest sagen können, der damalige Direktor für Technik am Flughafen, jeder Flughafen hat einen kaufmännischen Geschäftsführer und einen, der hauptsächlich für die Technik zuständig ist. Man hätte sagen können, ja, du hättest mehr aufpassen müssen. Ja, aber irgendwo ist das auch menschlich. Damit hat keiner gerechnet und es ist wirklich, muss man sagen, über die Jahre einiges einfach verschlammt worden. Und weil man auch nicht genau hingeguckt hat, was die einzelnen Unternehmen, die da gearbeitet haben, was die da so eingebaut haben. Ich hatte damals den Eindruck, dass da manche auch gemacht haben, was sie wollten. Die haben gesagt, wir brauchen ein Kabel von A nach B, dann haben die irgendwo die Zwischendecke geöffnet, haben das da reingezogen, angeschlossen, wieder zugemacht, Ende. Was das jetzt war, wie das ummantelt war oder so.
Und wenn es dann einer gemacht hat, macht es der nächste natürlich auch. Ja, die waren ja gestern da, kannst du dein Kabel auch noch durchziehen und so wächst das und wuchert das. Ne?
Da hat sich zwar die Kabel haben ja alle eine Ummantelung aus Kunststoff. Diese Ummantelung hat sich natürlich im Laufe der Zeit extrem verändert. Ganz früher waren es Dinge, die vielleicht leichter gebrannt haben als die moderneren Dinge. Aber am Ende, da lagen sicher auch tote Kabel drin. Also wenn irgendeiner Neues zieht, ich unterstelle das jetzt mal, holt ja das Alte nicht unbedingt raus. Das ist ja lästig. Es nimmt ja keinen Platz weg, frisst ja kein Brot, also lässt es liegen. Hm. War, wie man heute weiß, ein großer Fehler. Passiert garantiert nicht mehr.
Okay, das eine ist die strafrechtliche Dimension, das heißt, wir haben hier keine Verurteilung gehabt. Das andere ist aber das Zivilrecht. Was ist da zivilrechtlich verhandelt worden?
In einem solchen Fall, mit einem solchen Schaden, muss natürlich geklärt werden, wer zahlt. Das klingt zwar im Zusammenhang mit Todesopfern immer ein bisschen zynisch, aber am Ende ist das so. Wir reden ja hier über einen Schaden, der in den dreistelligen Millionenbetrag eingeht. Und da sind Versicherungen, da ist die Flughafengesellschaft, die der Stadt Düsseldorf größtenteils gehörte. Das sind andere Unternehmen, die beteiligt waren. Zum Beispiel der Handwerker, der da geschweißt hat, ne? Der ja am Ende letztlich das ausgelöst hat. Ohne, wenn der da nicht geschweißt hätte, wäre es nicht passiert. Aber der konnte natürlich nichts für die ganzen Dinge, die da hinten dran, das konnte er gar nicht wissen, der Mann. Also hat man wirklich untersucht, wem kann man eine Verantwortung am Ende anhängen. Und das Gericht hat dann nachher entschieden, dass der Flughafen selber zu über 70% für diesen, also nicht komplett, aber zum weitaus größten Teil ist der Flughafen verantwortlich, weil er halt bestimmte Regeln selber nicht eingehalten hat oder nicht ausreichend gründlich dafür gesorgt hat, dass sie eingehalten werden. Und so ist das am Ende so ausgegangen, dass der Flughafen den Schaden zum größten Teil selber tragen.
Okay, das heißt, die Versicherung zahlt an der Stelle nicht, sondern eben tatsächlich einen Großteil dieses dreistelligen Millionenbetrags.
Also diesen Prozess hätte ich gerne erlebt, wie die Versicherung sagt, Moment mal. Na, da ist nämlich auch wieder die Frage, wann greift ein Versicherungsschutz? Der greift ja auch bis, du kannst ja heute aus Versehen, fahrlässig, kannst du ja was kaputt machen. Grob fahrlässig wird es schon schwierig. Also da wird es sicher heftige Auseinandersetzungen gegeben haben. Und die haben ja auch irre lange gedauert.
Dann hören wir jetzt die Zusammenfassung aller Urteile nochmal von unserer Richterin.
Am 11. Januar 2011, knapp 15 Jahre nach dem Brand am Düsseldorfer Flughafen, entscheidet das Oberlandesgericht, dass die Hauptschuld für den Brand bei der Flughafen GmbH lag. Das Unternehmen muss deshalb 75% des Sachschadens in Millionenhöhe tragen. Die Schweißerfirma weitere 15% des Schadens.
Hans, neben den juristischen Punkten ist natürlich auch nochmal eine Frage des Brandschutzes. Du hast das am Anfang auch mal erwähnt, dass das ein ganz anderer Standard war und dass eben auch ja, quasi die ganze Welt auf diesen Brand geguckt hat, weil plötzlich alle dachten, oh, das kann bei uns auch passieren. Was ist daraus erwachsen? Also wenn wir heute uns, egal ob in Flughäfen, in Veranstaltungslocations irgendwie bewegen, stoßen wir ständig auf Brandschutztüren, auf Brandabschnitte und alles Mögliche. Ist das eine Folge aus der Zeit?
Absolut. Ich habe damals in den Tagen danach oder in den Wochen danach, als dann die Berichterstattung ist normal bei so einem Fall, das geht nachher ein bisschen runter. Ne? Man behält das im Auge und berichtet immer über den aktuellen Status quo. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, genau diese Frage, was bedeutet eigentlich Brandschutz? Und dann habe ich angefangen rumzutelefonieren und dann habe ich festgestellt, dass mit diesem Brand in der deutschen Wirtschaft eine regelrechte Hektik ausgebrochen war. Da hat keiner drüber geredet. Da ist so ein Unternehmen wie Bayer oder Henkel oder Lufthansa oder weiß der Kuckuck, alle mit großen Verwaltungsgebäuden, alle voll mit Kabelschächten. Ne? Die sind natürlich nicht an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, hallo, wir gucken gerade mal nach, was bei uns denn so los ist. Weil bei den meisten war ganz klar, da liegt einiges im Argen. Danach haben Fachfirmen, die auf sowas spezialisiert waren, sich eine goldene Nase verdient. Weil mit dem Tag des Brandes oder als klar wurde, was der Hintergrund ist, brach in der deutschen und nicht nur in der deutschen Wirtschaft, sondern ich würde mal sagen, das war international, brach wirklich Hektik aus, weil alle in Frage kommenden Gebäude wurden unter die Lupen genommen. Also das heißt auch Behörden. Auf einmal war Brandschutz, stand ganz oben auf der Tagesordnung, weil plötzlich klar wurde, dass das, was da passiert ist, in den meisten anderen Gebäuden, in denen vor allen Dingen Verwaltungen sitzen, wo also viele, viele Leitungen von A nach B gehen, dass das da jederzeit passieren kann. Und das ist bis heute, wirkt sich das aus.
Ist das dann auch beim BER, der fällt mir gerade ein, also der Berliner Flughafen, der ja so ewig lange nicht eröffnet worden konnte und Brandschutz war immer ein Thema in den Nachrichten dabei. Ist das auch eine Folge? Also mussten die auch all diese Regeln, die ja wahrscheinlich danach auch entstanden sind, so beachten, dass denen kein zweites Düsseldorf passiert?
Ja, und mich hat das deshalb gewundert, daher auch gewundert, dass bei BER immer hieß ja hier, wir haben den Brandschutz nicht, weil die wussten, was sie zu tun hatten. Die haben auch immer wieder gesagt, wir müssen das und das nochmal verschärfen und immer wieder auf Düsseldorf hingewiesen, damit uns sowas nicht passiert. Nur, was mich gewundert hat, das Ding ist ja neu gebaut worden. Die hätten ja von vornherein das, und das haben sie, da ist auch wieder ein bisschen, war mal ein bisschen laissez-faire und hat, dann kommt aber irgendeiner, nimmt das unter die Lupe und sagt, nee, das geht so nicht. Und dann kann es dir passieren, dass du ganz, ganz, ganz aufwendige Dinge plötzlich wieder verändern musst. Kostet viel Geld und kostet vor allen Dingen viel Zeit. Hätte man sich in Berlin sicher ersparen können. Aber mit Sicherheit hat Düsseldorf da eine Rolle gespielt. Und tut's bis heute in allen möglichen Gebäuden.
Mir ist dann noch eine Sache aufgefallen, und das wäre jetzt so eine letzte Dimension, die ich noch im Kopf habe, nämlich die Auswirkungen auf die Feuerwehr selber. Und da sehe ich so ein bisschen eine Parallelität in der Geschichte. Ich habe vor kurzem in der Mahn- und Gedenkstätte, also wir nehmen die Folge jetzt hier im November 2023 auf, das heißt im Moment läuft eine Ausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte zur Feuerwehr im Dritten Reich. Und da gibt es einen Prolog, wie Berufsfeuerwehr in Düsseldorf entstanden ist. Und das habe ich auch nicht gewusst, 1872 hat das Düsseldorfer Stadtschloss ja gebrannt. Und bis dahin war die Feuerwehr sehr laienhaft, mehr oder weniger ehrenamtlich organisiert. Und Brandschutz hieß damals, dass auf dem Turm der Neanderkirche jemand stand und geguckt hat, ob er irgendwo Rauch sieht. Das war so ungefähr der Brandschutz der Stadt damals. Und nachdem eben das Stadtschloss abgebrannt ist, davon ist ja heute nur noch der Schlossturm über, hat man dann eben die Berufsfeuerwehr gegründet. Und mein Eindruck oder meine Erinnerung ist, dass nach diesem Brand von 1996 eben auch Feuerwehr nochmal wieder ganz neu gedacht worden ist und ganz, ganz anders ausgestattet worden.
Das stimmt. Das hat man natürlich auch nicht so wirklich an die große Glocke gehängt, weil in dem Augenblick, wo du sagst, wir modernisieren jetzt unsere Feuerwehr, wir bauen die aus, dann heißt das ja, dass du vorher nicht ausreichend versorgt warst. Also ich würde das mal so salopp formulieren, danach hat die Feuerwehr des Flughafens garantiert ein paar Wunschzettel gehabt, die alle brav abgehakt wurden, das haben die alles bekommen. Die sind garantiert auch personell verstärkt worden und die Berufsfeuerwehr Düsseldorf, damals schon gut aufgestellt, aber garantiert seitdem noch besser, sowohl mit Material wie auch mit Personal ausgestattet. Man hat damals einmal mehr gemerkt, dass Feuer auch in unserer modernen Zeit verheerend sein kann. Und die modernen Menschen sind ja technikgläubig. Die meinen ja, solche Dinge sind im Mittelalter passiert. Hier Stichwort Brand des Düsseldorfer Schlosses Ende des 19. Jahrhunderts. Das kann jederzeit passieren. Das haben wir da brutal erlebt. Also alleine bei der Berufsfeuerwehr Düsseldorf wurden danach 100 Stellen neu geschaffen und auch besetzt. Man muss aber in dem Zusammenhang zumindest eine Anekdote erwähnen, die ist mindestens zum Schmunzeln dieser ganzen Trauer.
Aber das können wir nach der Härte dieses Falls.
Ich finde, das ist vertretbar. Der Prozess, also der Strafprozess am Landgericht Düsseldorf, musste nach 42 Verhandlungstagen gestoppt und neu aufgerollt werden, weil sich herausstellte, ein Laienrichter war Alkoholiker. Man konnte nicht garantieren, dass der in der ganzen Zeit wirklich voll dabei war. Und um nicht zu riskieren, dass da irgendwas nachher torpediert wird, hat man gesagt, okay, fangen wir wieder von vorne an.
Okay, das heißt, nicht nur die Verhandlungsfähigkeit oder Schuldfähigkeit von Angeklagten ist ein Thema, sondern tatsächlich auch die Verhandlungsfähigkeit von Richtern oder Laienrichtern an der Stelle. Hans, es war sicherlich der schwerste Fall, über den wir bisher gesprochen haben und der heftigste. Ich danke dir sehr für all deine Schilderungen. Danke allen, die uns geholfen haben, diesen Podcast zu produzieren. An allererster Stelle natürlich die Cast Crew, bei der wir den Podcast immer aufnehmen. An Sarah-Lena Bohley, die unsere Nachrichtensprecherin und Richterin ist. Und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.